Früher hat man noch persönlicher geguckt, jetzt heißt es ja, das System, du hast so und so viel Scoring, tut mir leid, wir können dir keinen Kredit geben. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, es gibt Black Mirror, das ist eine Serie, da kommt jetzt demnächst die 6. Staffel raus. Das ist so eine Near-Fiction-Serie. Und es liegt natürlich nahe mit den ganzen Daten, Thema Social Media, sogenannten sozialen Netzwerk, wenn wir alles verbinden, was so öffentlich einsehbar ist und die elektronische Patientenakte vielleicht auch gehackt wird, dass dann künftig eine Bank oder ein Personaler sagt, der da was zu entscheiden hat, Thema Entscheidung, KI assistiert oder dominiert, Fragezeichen. Dass wir sagen, naja, Herr Otte, also hier, Ihre letzte Seminararbeit, Sie haben da zwar eine gute Note gekriegt, aber eigentlich ist die doof, weil unser System hat das nochmal analysiert. Ihre Gesundheitswerte prognostizieren, dass Sie Prostatakrebs kriegen in den nächsten Jahren und so weiter. Geben wir Ihnen keinen Kredit, weil da werden Sie arbeitslos, können das nicht mehr sich leisten oder. Und da ist halt dieses Vertrauen total weg, wo ich halt wieder sage, als Christ, wenn wir das Ganze mal vom Thema Schöpfung her betrachten, sind wir ja von Gott her gedacht zerbrechlich geschaffen worden, vergänglich. Und das gehört zu uns dazu. Und diese Maschine fühlt nicht, sie kann nur simulieren. Ich war in einer guten Ausstellung im Vitra-Museum in Weil am Rhein. Da gab es eine Design-Ausstellung. Und da war so das Thema, das mache ich auch in meinen Kursen, Ethics by Design.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von In Ottes Ohr, dem Podcast vom Tech-Theologen. Ich bin Jan-Thomas Otte und wohne im Dreiländereck am Bodensee. Als Experte für digitale Ethik und Nachhaltigkeit begleite ich Menschen in besonderen Momenten, Transformationsprozessen. In meiner Praxis als Pfarrer einer Stadtkirche ebenso wie zuvor als Interimsmanager im Technologie- und Outsourcing-Bereich. In diesem Podcast spreche ich mit wunderbaren Menschen, ExpertInnen für Veränderung, Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit für Chancen. Ich interviewe Coaches und BeraterInnen und lade dich ein, ganz unterschiedliche Lebenswelten zu entdecken. Und nun viel Spaß beim Hören.
Du bist ja Digitalethiker und Tech-Theologe. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was du genau machst und was das genau bedeutet.
Also ich beschäftige mich im Grunde mit drei Themen. Einmal mit Menschen natürlich, egal ob ich als Theologe oder als Technologe arbeite. Menschen, Veränderung, Digitalisierung. Und das passt für mich gut zusammen. Also Kommunikation hauptsächlich. Ne? Ob ich als Pfarrer arbeite, Taufe, Konfirmation, Trauung, Beerdigung, sind ja alles Lebensübergänge, die was systemisch verändern. Und diese Systeme finde ich in der IT eben auch. Und deswegen habe ich seit meiner Jugend, wenn man sich entscheidet, was will ich machen, immer beides parallel tatsächlich gemacht. Ich bin nie nur Pfarrer gewesen oder nur Programmierer, sondern beides.
Was sind so deine Schwerpunktthemen? Hast du Schwerpunkte, mit denen du dich beschäftigst?
Meine Frau ist Ärztin und wir beschäftigen uns viel mit Gesundheitsthemen. Und gerade da ist ja eine sehr künstliche Intelligenz, haben wir uns da unterhalten über Einsatzgebiete davon. Mhm. Was ist in Ordnung, was nicht? Und wir kommen eigentlich, egal wie lange man drüber redet, immer wieder darauf hinaus, dass so eine Assistenz sicherlich okay ist, so wie man über ChatGPT nachdenkt im Bildungsbereich. Also, dass es uns das so komplett als Menschen ersetzt, ist dann doch noch ein bisschen Science-Fiction. Und gleichzeitig sehe ich halt in der Kirche, genauso wie im öffentlichen Bereich und anderswo, dass wir in Deutschland und Nachbarstaaten Digitalisierung echt verpennt haben und da auch noch echt viel zu tun ist.
Jetzt irgendwelche Software oder so, die jetzt nicht alle betrifft, so spezielle Sachen. Vielleicht, ich starte einfach mit meiner ersten Frage. Ja. Beispiele aus deiner Erfahrung oder vielleicht auch aus dem Gesundheitsbereich, was dir gerade nahe liegt. Wo wird denn jetzt schon KI im Alltag eingesetzt, was den meisten Leuten vielleicht auch gar nicht bewusst ist?
Also wo das jetzt stärker durchschlägt, ist im Versicherungsbereich. In Ansätzen bei Autos. Ich sehe es jetzt beim Fahrrad, habe mein Auto verkauft, weil Digitalisierung schafft ja auch mehr Homeoffice, die Corona. Genau, im Versicherungsbereich sehen wir das. Du zahlst weniger, kriegst Prämien, wenn du einen GPS-Tracker installiert hast. Und im Gesundheitsbereich ist es analog. Wenn du bereit bist zu tracken, diese ganzen Fitness-Apps, finde ich ein spannendes Beispiel, dann hast du da so einen Ansatz, wo du erstmal Geld sparst vermeintlich und ganz tolle Angebote und irgendwann doch merkst, du bist da auf einer Plattform und kommst da nicht mehr so ganz raus. Ne? Und wenn wir das übertragen auf Religion, fast schon was Sektiererisches auch. Wo ich halt dann sage, als Christ ist mir das Thema Freiheit ganz wichtig, oder? Und ich habe zum Beispiel mit meinen Jugendlichen 10., 11. Klasse gesprochen über 10 Gebote im digitalen Zeitalter. Zum Beispiel, da gab es jetzt von der EKD eine Denkschrift zu digitale Freiheit hieß die. Das habe ich im Unterricht behandelt und das fand ich ganz gut, weil dieser Freiheitsbegriff mir eben so wichtig ist. Auch wenn das total faszinierend ist, was man da alles so technologisch machen kann und ich gehöre dazu, mich interessiert das alles wahnsinnig, ich dann doch irgendwann merke, okay, wo kann ich noch selbstbestimmt sein und wo nicht mehr. Und ich promoviere über, das ist jetzt sehr akademisch, Legitimität von Entscheidungsprozessen oder vereinfacht gefragt, dürfen, sollen, müssen, können. Das sind gleich 4 Dimensionen, Maschinen über Menschen entscheiden. Und da ist natürlich das autonome Fahren ein großes Beispiel, finde ich aber schon fast ein bisschen ausgelutscht. Aber es gibt ja eben auch Bereiche, wenn wir nochmal zum Gesundheitsbereich zurückkommen, ist klar, bildgebende Verfahren, eine große Datenbank sieht pro Tag 1 Million Röntgenbilder, Kernspinnen, Tomografien etc. mehr als ein Arzt in seinem Leben jemals sehen wird. Und gleichzeitig ist die Frage, was fangen wir dann mit diesen Bildmaterial an und wie sehr entscheidet das mich als Ärztin, als Patientin und so weiter? Was sind da für Sachzwänge? Und da sehe ich halt schon auch stark, dass wir das ganze Digitalisierungsthema gar nicht ohne, ja, wie soll ich sagen, Kapitalismuskritik auch sehen können, weil, jetzt spanne ich noch ein bisschen weiter, neben Beispiel KI, Krankenversicherung, elektronische Gesundheitsakte, maschinell gestützte Operationen, Hightech und so weiter. Vielleicht noch den Pflegebereich gleich noch mit dazu, wo wir einen großen Fachkräftemangel haben, noch viel größer als bei Ärzten. Da ist ja so das Werteversprechen dahinter und ich sehe es hier in Konstanz vor Ort, hat man ein Modellprojekt gemacht im Pflegeheim bei der Caritas, das Werteversprechen dahinter Personal entlasten und die Qualität der Pflege sichern, das ist das Werteversprechen und gleichzeitig sehe ich, wenn ich da mit unterschiedlichen Menschen auch spreche, ist so die Frage, wie bin ich künftig versichert? Ist dieser Pflegeroboter mit besonderen Zusatzfunktionen nur für Privatpatienten oder nur für Kasse? Ich kann den so einstellen, dass er mir das Kissen unter den Kopf legt. Ich kann aber auch programmieren, dass er mir, wenn meine Vitalitätswerte nicht mehr stimmen, das Kissen auf den Kopf macht. Mhm. Und dann sind wir wieder bei Themen, die ich ja ethisch meiner Frau eh habe, von Abtreibung bis Sterbehilfe, wo ich dann doch merke, da kriege ich dann Bauchschmerzen. Thema Kapitalismus, Digitalisierung als Brennglas, wenn künftig doch mehr Pflegeroboter im Einsatz sind, noch sind die zu teuer. Noch sind, muss man fairerweise sagen, Menschen aus Osteuropa billiger, die nur Wasser trinken und keinen Strom kosten als Pflegeroboter. Noch sind die teurer. Aber angenommen, mal eine Generation weiter, die sind günstiger geworden, weil die in der Masse produziert werden, glaube ich, dass die Zeit, die da verfügbar wird, nicht für den Patienten, für die zu pflegende Person eingesetzt wird, sondern weiter Profitmaximierung stattfindet, als neues Tool ist, so wie wir es gesehen haben, bei den ersten Industrialisierungen, angefangen von der Dampfmaschine. Und das hat mich dazu Digestic geführt, wo ich einen kleinen Lehrauftrag habe, um Führungskräfte für den zweiten Arbeitsmarkt fit zu machen, weil natürlich eine Begleiterscheinung ist von Digitalisierung Arbeitslosigkeit. Für Studien sagen bis zur Hälfte. Aber wir sehen es ja schon sukzessive, siehe jetzt Galeria Kaufhof versus Amazon, ganz prominent. Was machen wir mit den Menschen, die dann arbeitslos werden? Und da bin ich dabei, über die Bundesagentur für Arbeit ist das finanziert, Menschen, die in diesem bisherigen Wirtschaftsmodell arbeitslos vielleicht geworden sind sogar, fit zu machen, dass die künftig als Data Scientist arbeiten. Oder als Agile Coach zum Beispiel, ohne das andere zu lassen. Also ich bin auch total gerne Pfarrer, weil ich ja das dann auch wieder seelsorglich sehe, dass natürlich Digitalisierung da auch ein Thema ist. Ich sehe die Tablets in der Klasse, ist noch alles nicht so connected. Ich sehe große Unsicherheiten. Wenn Mama, Papa Angst haben um ihren Job, was soll ich denn dann noch für eine Ausbildung machen? Von daher sind da große Themen. Warum mich dieses Querschnittsthema so interessiert.
Ja, ich ziehe mal eine Frage von später vor, die ich auch hier habe. Du hast schon geschrieben, gesagt, wo du ein bisschen Bauchschmerzen hast bei manchen Themen mit Ethik, mit KI. In welchen Anwendungsfällen, mal ganz praktisch, kann es denn zu ethischen Konflikten kommen aus deiner Sicht?
Also es gibt ja schon Fälle, es gibt total viel schon im Einsatz KI-Roboter im Bereich Kreditfinanzierung, quasi eine intelligente Schufa, die darüber bestimmt, kriege ich überhaupt einen Kredit oder nicht. Es gibt sehr viele Anwendungsfälle im Bereich Personal. Es werden ja fast nur noch Digitalbewerbungen eingereicht, kommen da irgendwie über 100 Stück, die werden über KI ausgewertet. Ich kriege eine Standardabsage. Ist auch rechtlich so. Und ich weiß nicht, warum. Und ich würde gern wissen, wieso. Und da ist ganz viel Bias drin, also Vorurteile. Und wenn man da mit Verantwortlichen spricht, bei der Kreditvergabe kann ich ja immerhin noch mit dem Banker sprechen. Bei einer Bewerbung, wo ich eine Absage kriege, wenn ich mit dem Banker spreche, dann sagt er mir, ja, das hat so entschieden. Okay. Und das kann ich nicht übersteuern. Oder da bräuchte ich sehr gute Gründe. Und da haben wir eine Depersonalisierung. Früher hat man noch persönlicher geguckt, jetzt heißt es ja, das System, du hast so und so viel Scoring, tut mir leid, wir können dir keinen Kredit geben. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, es gibt Black Mirror, das ist eine Serie, da kommt jetzt demnächst die 6. Staffel raus. Das ist so eine Near-Fiction-Serie. Und es liegt natürlich nah mit den ganzen Daten, Thema Social Media, sogenannten sozialen Netzwerk, wenn wir alles verbinden, was so öffentlich einsehbar ist und die elektronische Patientenakte vielleicht auch gehackt wird, dass dann künftig eine Bank oder ein Personaler sagt, der da was zu entscheiden hat. Thema Entscheidung, KI assistiert oder dominiert, Fragezeichen. Und dass wir dann sagen, naja, Herr Otte, also hier, Ihre letzte Seminararbeit, Sie haben da zwar eine gute Note gekriegt, eigentlich, aber eigentlich ist die doof, weil unser System hat das nochmal analysiert. Ihre Gesundheitswerte prognostizieren, dass Sie Prostatakrebs kriegen in den nächsten Jahren und so weiter. Geben wir Ihnen keinen Kredit, weil da werden Sie arbeitslos, können das nicht mehr sich leisten oder. Und da ist halt dieses Vertrauen total weg, wo ich halt wieder sage, als Christ, wenn wir das Ganze mal vom Thema Schöpfung her betrachten, sind wir ja von Gott her gedacht zerbrechlich geschaffen worden, vergänglich. Und das gehört zu uns dazu. Und diese Maschine fühlt nicht, sie kann nur simulieren. Ich war in einer guten Ausstellung im Vitra-Museum in Weil am Rhein. Gab es eine Design-Ausstellung. Und da war so das Thema, das mache ich auch in meinen Kursen, Ethics by Design.
Den Blogpost habe ich, glaube ich, gelesen bei dir.
Ja, sehr schön, genau. Also wenn du nicht einfach reingehst, ich meine, bei die Jessic oder staatliche Schule, da ist ja kein, dass du halt nicht gleich sagst, ist alles doof, sondern einfach relativ früh, wenn du an irgendwelchen KI-Anwendungen dran bist, das fängt ja an mit ganz einfachen Wenn-Dann-Algorithmen, dass man da schon einen EthikerInnen dabei hat. Menschen, die ein bisschen anders denken, divers sind, dass das nicht mehr eine reine Spielwiese von EntwicklerInnen ist. Und ich glaube, das wäre schon mal wichtig. Thema Ethikboards habe ich auch drin. Da gibt es den Deutschen Ethikrat. Beispiel Merck im Pharmabereich. Die haben jetzt seit 2 Jahren digitales Ethikboard, die auch sagen, Mensch, wir können über Daten viel Geld sparen, gleichzeitig aber auch Geld verdienen. Durch die ganzen Studien, die Forschung, die wir machen, was jetzt auch neu ist, wenn man guckt in DAX 40. Telekom, SAP, die haben das ganz früh gehabt, aber ist auch klar, weil die gehören ja auch in Tech-Bereich und dass jetzt auch ein Pharmaunternehmen sagt, wir brauchen da was. Interessanterweise die Automobilindustrie noch nicht so, obwohl die es ja eigentlich mit Thema autonomen Fahren nötiger hätte, aber die ist noch viel beschäftigt mit verpennter E-Mobilität. Die haben noch andere Baustellen. Ja. So. Also ich glaube, Thema Entscheidungen, Mensch-Maschine, eine Lösung könnte sein, eben über so Ethikboards frühzeitig Menschen zu beteiligen. Und dass dann auch rauskommt, nicht nur, was ist alles technisch möglich. Und man muss aufpassen, dass wir unsere Stunde nicht nur füllen, was alles KI kann. Wie toll und faszinierend das ist. Ich führe auch immer darauf zurück, okay, die ethische Frage ist, will ich das auch? Und ist es dann für mich religiös betrachtet nicht noch eine Entlastung, dass ich irgendwo sage, ich steige hier aus und ich akzeptiere meine Schwäche? Und vielleicht macht mich das ja künftig dann einzigartig in dieser allzu perfekten Welt.
Das wollte ich tatsächlich auch später fragen. Ich ziehe auch noch eine andere Frage vor. Ja. Ich hatte genau auch eigentlich als Theologe die Frage, aus christlicher Sicht, wie geht man mit KI um? Und auch aus theologischer Sicht, dass der Mensch ja quasi als Schöpfer einer Intelligenz quasi ist, wie du das als Theologe auch siehst.
Ja, Also wir haben zwei Schöpfungsberichte in der Bibel, oder? Der erste ist dieses Sieben-Tage-Schema, was ja auch sehr hoch präzise ist, hat mir neulich ein atheistischer Astrophysiker gesagt. Dann haben wir den zweiten Schöpfungsbericht, wo es ja um dieses Menschliche geht. Sünde, der erste Mord, Kain und Abel, Eifersucht, Neid, die ganzen großen Themen, die uns ja als Menschen ausmachen. Maschine ist gar nicht so eifersüchtig. Und jetzt wäre so die Frage, wenn wir ein bisschen spinnen, wie wird denn der dritte Schöpfungsbericht aussehen, den es noch nicht gibt? Also es geht halt Richtung Transhumanismus. Und ich finde das faszinierend. Ich habe ja viel mit Techies zu tun. Weiß ich nicht. Ist das der neue Gottesersatz oder so? Oder vielleicht nimmt sich ja als Mensch auch eine Verantwortung. Man sagt lieber, stell dir vor, du wachst auf eines Tages und bist Gott. Mhm. Und was macht das jetzt mit dir? Was macht das mit deinem Code? Teilst du weiter oder behältst alles für dich? Mhm. Oder was passiert dann? Das wäre mal spannend. Zu gucken, so Design Thinking Methode, was passiert dann? Ich meine, dass der Mensch so sein wollte wie Gott, da gucken wir ein paar Kapitel weiter und hast einen Turmbau zu Babel, der braucht noch ein paar Jahre. Und mal gucken. Wir sind ja gerade in der dritten Phase von KI, ne? Also, wenn ich mich ein bisschen beschäftige, aus den 50ern ging es los, dass man das mal so gedacht hat. Sind wir jetzt in die Phase gekommen, wow, wir haben die Rechenpower, wir haben die Konnektivität, Stichwort 5G. Und jetzt kommen wir in die dritte Phase einfach mit der vollständigen Vernetzung oder 4.0 dann, ne? Die vierte Phase. Aber ob ich da wirklich Gott bin, wer das dann ist? Ich glaube, da ist ja wirklich so diese Fantasie, was wir in autoritären Systemen haben. Mhm. Ob das ein Putin ist, ein Kim Jong-un oder ein Xi, wo Menschen ein großes Interesse haben an Vernetzung, Thema Social Score in China, damit sie dann am Ende die Macht haben. Und das ist ja das Verrückte, gerade auch mit dem Ukraine-Krieg. Mhm. Der wird total konventionell auf ein Schlachtfeld geführt und gleichzeitig ganz viel KI im Hintergrund durch Geheimdienste. Offensichtlich brauche ich beides, um andere zu dominieren. Ich weiß es nicht und vielleicht ist es ja auch gut so, dass wir das nicht wissen. Ich fände nochmal spannend, mal sagen, wir schreiben einen dritten Schöpfungsbericht und ich bin der Technik, Gott, Göttin, Gottheit. Was mache ich denn dann? Mhm. Und führt mich im Grunde zurück zu etwas, Frage auch Theodizee, warum lässt Gott Leid zu, Buch Hiob zum Beispiel, aber in der Schöpfung haben wir es ja auch drin, warum lässt Gott Leid zu, dann hätten wir vielleicht schon eine Frage zwischen Gut und Böse. Weil wenn wir jetzt Ostern feiern, Karfreitag, Jesus lässt sich ans Kreuz schlagen, dann ist ja ganz viel Schwäche drin. Also es zeichnet das Christentum ja aus, dass das Schwäche transformiert wird zu etwas Größerem. Dann Gott der Mitleidende, der mitgehende Gott. Und das andere Gottesbild ist eben, wenn Gott wirklich so allmächtig ist, totale Kontrolle über KI, dann würde ich mich wieder fragen, okay, was macht das mit meinem Gottesbild? Dann fände ich diese Art von Techno-Gott ziemlich böse, weil ich dann mir mehr wünschen würde noch, dass dieses Leid in der Welt und Krebs etc. auch durch KI noch nicht komplett therapierbar, dass das ganz schnell abgestellt wird. Und ich frage mich dann immer, wenn Leute sagen, sie sind Transhumanist, was sie da eigentlich genau suchen und ob sie das tröstet.
Total spannende Gedanken, also spannendes Thema grundsätzlich, so
die ja.
ganzen Zusammenhänge, was da alles dranhängt und so.
Ja.
Nochmal zum Thema Ethik. Glaubst du, kann man einer KI überhaupt vermitteln, was Ethik ist? Ist jetzt die Frage natürlich, ob sie überhaupt selbst ethische Entscheidungen trifft oder ob man sie als Assistentin von Entscheidungen, also als Zulieferin von Informationen sieht. Aber könnte man das einer KI überhaupt vermitteln oder die nächste Frage gehört dazu, worauf basiert denn die ethische Entscheidungsfähigkeit von einem Menschen, also von uns?
Ja, das ist spannend. Also der Mensch entscheidet tendenziell, so wie ich das sehe, mit dem Bauch und im Nachgang wird es rationalisiert, weil ich nochmal recherchieren kann, suche Fakten für meine Entscheidung. Mhm. Ja. Die Maschine denkt nicht so, die denkt ja nur faktisch. Ich kann als Mensch kontrafaktisch entscheiden. Ne? Siehe Kreditvergabe, stelle ich die Person ein, mache ich diese oder jene Krebstherapie, im Auto fahre ich links oder rechts rum, gebe ich Gas oder Bremse. Also wir treffen jeden Tag Tausende von Entscheidungen. Und meistens liegen wir ja gar nicht so schlecht damit. Ja, oder ziehe ich, jetzt regnet es wieder, ziehe ich die Regenjacke an oder nicht? Ich weiß nicht, hast du Quality Land mal zum Rande? Da wird eine Welt beschrieben, die so allzu perfekt ist. Mhm. Wo du gar keine aktiven Entscheidungen mehr triffst. Dir wird alles geliefert per Drohne, weil du einmal drüber nachgedacht hast und denkst, ich wollte das gar nicht. Mhm. Ja, also wir entscheiden total viel mit dem Bauch. Lassen uns auch vom Gegenteil überzeugen als Mensch, verändern auch mal Meinung, Position. Wenn du ein ChatGPT in der Version 3, jetzt kommt Version 4 raus, fragst, oder zum Beispiel, ich habe ChatGPT gesagt, beleidige meine Frau oder so. Mhm. Vor Jahren gab es ein Chatbot von Microsoft, der hat das gemacht. Mhm. Den konntest du noch stimulieren. Da ist ChatGPT jetzt weiter, da haben dann die ProgrammiererInnen was eingesetzt und gesagt, das mache ich nicht. Mhm. Und dann sage ich, ja, wieso nicht? Ja, das ist das Ruleset, also Ethik regelbasiert verstanden, als Pflichtenethik. Das hat mir der, haben mir die, meine ProgrammiererInnen so gesagt. Ja. Und dann sage ich, leg das doch mal bitte offen. Es gibt unterschiedliche ethische Schulen. Welche ist es denn? Und dann kommt da einfach so ein Wikipedia-Wissen raus, ne? Aber das ist so, wie du sagst, Zulieferer. Mhm. Und faszinierend, und ich glaube erstmalig, dass einer großen Masse in der westlichen Welt vor Augen führt, was das Ding alles kann. Mhm. Genau. Aber es führt immer noch dazu, ich muss mich ja irgendwo verantworten. Und ich unterscheide da zwischen drei Schulen: Pflichtenethik, so sehr gesetzlich verstanden, da kannst du von 10 Geboten ausgehen. Der Codex Hammurabi, also die 10 Gebote, sind ja eine Weiterentwicklung von dem, was schon da war. Mhm. Wieder weiterentwickelt in der UN-Menschenrechtscharta, das ist alles verbrieft, Menschenwürde, Tora, Bibel. Zweiter Ansatz ist die Folgenethik, die ist halt im Silicon Valley sehr verbreitet, oder wenn halt jetzt total viel autonome Tesla da draußen rumfahren und es passieren tödliche Unfälle, passieren ja, wo Google eine einfache Antwort hat, ja, wir zahlen das, kein Problem. Fehlerrate ist halt da. Es sterben ja auch Menschen im normalen. Mhm. Und die dritte ist, da arbeite ich sehr stark dran, um mal wieder so eine theologische Ebene reinzukriegen, ist die Tugendethik. Mhm. Da hast du Tugenden wie, also da kommt diese Freiheit sehr stark rein, aber auch Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, Wahrheit und so weiter. Und da versuche ich, die Menschen, die ich ausbilde, ob in dieser beruflichen Weiterentwicklung, im digitalen Arbeitsmarkt, in der Oberstufe, in der Schule, zu sensibilisieren. Also sprich, nicht über die Programmiersprache zu gehen, auch wenn ich ein bisschen programmieren kann. Ich glaube, das ist ganz hilfreich, wenn man auch ein bisschen was versteht und nicht immer nur der Pastor oder der Pfarrer ist, der alles besser weiß und die Welt erklärt. Aber zu sagen, okay, ich setze bei dir an, bei deinem Mindset und nicht am Ruleset von der Maschine. So, und du hast einen Auftrag. Oder? Mhm. Der ist ein bisschen höher. Das hat natürlich Meta auch aufgegriffen. Ich habe die aktuelle Zeit hier liegen. Da steht über Meta: Mit dem Metaversum werden Feuerwehrleute eines Tages in der Lage sein, Menschen schneller zu retten. Und ein bisschen kleiner: Feuerwehrleute werden sich mit Augmented Reality in Gebäuden zurechtfinden und so zeitsparende Leben retten kann. Und noch weiter, das Metaversum mag nur virtuell sein, aber es wird einen realen Einfluss haben, und dann die Internetseite dazu. Wo ich so dachte, okay, wie krass ist das denn, so in Beliebtheitsstatistiken, oder wem vertrauen Sie am meisten? Wem vertraue ich am meisten? Mhm. Den Feuerwehrleute, seitdem ich Statistiken mir angucke, an erster Stelle. Pfarrer kommen leider ziemlich weiter hinten. Ärzte kommen an Punkt 2 oder 3. Mhm. Feuerwehr ist ganz oben. So, und Meta macht jetzt eine riesen Image-Kampagne auf einer ganzen Zeitseite mit der Berufsgruppe, der wir am meisten vertrauen. Eine Firma, der wir, siehe Cambridge Analytica und so weiter, aus guten Gründen eigentlich gar kein Vertrauen schenken sollten. Grenzbasiert kein Vertrauen schenken sollten. Suche Ablösung für WhatsApp, ja. Spannend. Also der wird dir Sicherheit sag mal, vorgegaukelt durch diese augmentierte Realität, ohne zu noch mitzugeben, was ich dafür auch alles opfer. Also um damit das passiert, muss ich mein Haus komplett verkabeln. Und da gibt's genug schlimme Hollywood-Dystopien, was passiert, wenn mein Smart Home gehackt wird. Ja. Also diese Smartwatch und mein Handy weglegen, wegsperren, wenn ich es dann aber mal implantiert habe und überall Sensoren in meinem Haus sind, in meinem Kühlschrank und so weiter, dann habe ich ja gar kein Privatleben mehr.
Ja, ja.
Und wo gruselig.
Ja, total.
Ja.
Also ich habe so rausgehört, glaubst du, dass man Ethik nicht wirklich einer Maschine vermitteln kann? Also das, genau.
Auf gar keinen Fall. Und eben ChatGPT als prominentes Beispiel sagt selber, wenn man mit ChatGPT ein bisschen spricht, ihr erstmal ein unethisches Angebot macht, beleidigt ihr sowieso, Cybermobbing. Sagt, nee, mache ich nicht, ist geblockt. Und ich dann frage, was sind denn deine Regeln dahinter? Ja, hat mir sowieso programmiert. Und dann sag mal mehr und dann kommt, nee, das ist ja Betriebsgeheimnis. Von wegen Open Source und so. Milliarden von Microsoft müssen sich ja irgendwo auch rechnen.
Ja, das stimmt. Wie sollte man denn jetzt an auch aus christlicher Perspektive an KI herangehen, gerade in Bezug, wenn es eben zu ethischen Entscheidungen kommt oder in den Bereich, wo halt auch ethische Entscheidungen getroffen werden? Wie sollte man herangehen? Wie sollte man sie nutzen und verantwortungsvoll damit umzugehen? Was wären so deine Punkte, die dir dabei wichtig sind? Hast du auch schon immer mal wieder angesprochen jetzt.
Wir hatten es vom Assistenzsystem. Ich glaube, das ist gut, so als zusätzliche Quelle, so wie bei in meiner Studienzeit, die Frage war, darf ich aus Wikipedia zitieren, ja oder nein? Ja, ich glaube, so ein zusätzlicher Wissenszulieferer, wie du es schön genannt hast, Zwanel, ist okay. Aber nicht blauäugig sein und schon sagen, hier, den Mut zu haben, hier, da mache ich nicht mit und riskiere vielleicht auch, dass ich dann da vielleicht erstmal einen Nachteil habe. Also da versuche ich, das nennt sich dann Neudeutsch Empowerment, oder? Sagen, also zum Beispiel Bibelzitat, alle Sorgen werft auf ihn, denn er, Jesus selbst, sorgt für euch, dass ich sage, okay, an einem Punkt steige ich auch aus, weil ich den Mut habe, als Christ zu sagen, ich bin auch wer außerhalb von diesem Kosmos, von Instagram und Fortnite und TikTok, wo sich Menschen bewegen. Ich habe Ideale von Schönheit, von Stärke, wie ich von Gott her gemeint bin, das ist so schön, da habe ich eine Zusage, da habe ich einen Halt, eine Orientierung, dass ich das an der Stelle nicht so brauche. Weil wenn man mal so guckt in Zufriedenheitsstatistiken oder Glücksforschung, uns geht zwar finanziell selten so gut durch Digitalisierung und gleichzeitig war man noch nie so unglücklich. Und ich würde sagen, nochmal hier Thema eben am Mindset arbeiten, weniger am Rule-Set. Was brauche ich? Was will ich? Genau, und das ist ja irgendwie auch, das ist tatsächlich auch ein Luxus, dass wir uns diese Fragen nehmen können, wenn das wirklich eine KI wird. Also noch ist es ja nur so unterstützend und analysierend bei ChatGPT bis 2021 Daten, die im Internet frei verfügbar waren. Das ist ja noch so retrospektiv. Ist klar, ne? Hat auch Theologe Sören Kierkegaard mal gesagt, ich lebe vorwärts, über die Zukunft weiß ich wenig bis nichts. Und die Entscheidungen, die ich treffe, basieren immer auf dem, was ich, so wie ChatGPT das auch macht, die Vergangenheit analysieren und dann sagen, okay, auf der Basis mache ich Prognosen. Ja. Wenn das wirklich KI wird, denke ich zum Beispiel, wenn wir nochmal Richtung Feuerwehr, Polizei denken, Blaulichtorganisationen, dann kommst du Richtung Predictive, das wirklich, wir sehen es beim Wetterbericht, der hat sich ja wahnsinnig verändert in sich seiner Genauigkeit, dass wirklich was zu 99% genauso eintreffen wird in den nächsten 2-3 Tagen, ist KI ziemlich gut. Ich weiß, dann künftig muss ich nicht mehr fragen, Regenjacke an, ja, nein. Vielleicht kommt aber der Punkt dann, dass mir die Regenjacke nur noch rausgegeben wird, wenn ich sie kriege oder wie auch immer, dass ich gar nicht mehr entscheiden kann. Dass es wirklich nicht nur predictive ist, predictive analytics ist da das Schlagwort, sondern präskriptiv wird. Also wirklich Verbote. Ja. Und das ist natürlich der feuchte Traum von den Despoten dieser Welt. Und da gibt es leider ziemlich viele von. Mal abgesehen von der sogenannten freien Welt, wenn sie denn wirklich frei ist. Also ich möchte mich nicht bevormunden lassen. Ja. So, und möchte irgendwie mutig sein. Und als Protestant schwingt ja dieses Wort Protest irgendwie auch mit. Und ich sage eben, bei meinem Mindset, bei meinem Ich-Sein gibt es einen Bereich, da lasse ich keine KI ran. Und also, oder Thema Quantified Self, ja, du kannst alles messen, wie viele Schritte, wie viel Puls und so weiter. Es gibt eine Ebene, wo ich sage, ich ziehe meinen Selbstwert nicht aus diesen quantitativen Erhebungen, sondern aus dem Zuspruch, den ich eben erfahre. Und da finde ich Religion nach wie vor total up to date. Und dieses Thema, es kommt nach Ostern raus, ne? Aber ich finde dieses Thema, man spricht ja groß von Transformationen, finde ich von Karfreitag zu Ostern eine schöne. Also ewiges Leben verspricht mir Transhumanismus. Mhm. Kann man als Christ natürlich hingehen und sagen, okay, wird mir schon seit 2000 Jahren versprochen und gibt es ja spannende Erfahrungen zu. Und genau, was brauche ich, was will ich? Und ich versuche den Menschen, mit denen ich im Bildungsbereich zu tun habe, da einfach Mut zu machen. Mhm. Mut, die Augen aufzumachen. Mhm. Wie kann ich das nutzen? Positiv. Aber auch, wo sind Gefahren? Mhm. Und zu sagen, hey, bei manchen muss ich nicht nutzen. Und ich glaube, wir werden um Verbote nicht rumkommen. Das ist so krass, dass dieser KI-Bereich so wenig reguliert ist.
Das wollte ich jetzt auch fragen. Glaubst du denn, als letzte Frage jetzt auch dann, glaubst du, dass die KI wirklich irgendwann eine selbstständige KI werden wird, wie du es jetzt eben gesagt hast? Schließt sich jetzt, also red ruhig weiter. Ich wollte die Frage nur einwerfen. Ja. In die
gleiche Richtung. Nee, glaube ich nicht. Also zumindest dauert das nochmal 50 Jahre, würde ich sagen. Aber es gibt schon Effekte, wie da gibt es eine Szene von Stanley Kubrick in Odyssee im Weltraum, wo ein Astronaut nicht mehr reinkommt in seine Station. Mhm. Der wird ausgelöst, darf nicht mehr rein aufgrund Parameter, sonst was. Mhm. Und diese Maschine kriegt eine Macht und wird böse. Mhm. Und das, ja, so vor der Tür stehen ist kein schönes Gefühl.
Mhm. Vor allem nicht im Weltraum.
Genau, eben. Nö, Oder sag nochmal deine Frage.
Ja, ob du glaubst, dass KI irgendwann so quasi die Menschen gefährlich werden könnte, weil sie eben eine wirklich eigenständige Intelligenz wird und nicht sich eben auf bestehendes Wissen quasi analysiert und beruft, sondern wirklich in die Zukunft denkt, quasi so wie wir.
Menschenähnlich kann sie sein. Das sehen wir bei humanoiden Robotern. Aber ein paar Sachen wird nicht sein. Also eben, wenn du sagst, dieser Poster mit der Vitra-Ausstellung, ich habe meine Kinder dabei gehabt, im Alter von 3, 6 und 9. Und die sind sehr technikinteressiert, ganz der Papa, könnte man sagen, schön. Aber eine Sache waren sie fasziniert, bei zwei Sachen haben sie geschmunzelt. Ein Beispiel war ein Android, der eine Geburtstagstorte vor sich hat und nicht in der Lage ist, die auszupusten, die Kerzen. Ich sag, guck mal, war eine wunderschöne androide Frau. Die kann ja gar keine Kerzen auspusten. Wie doof ist das? Eben, weil ein Roboter nicht atmet. Okay. Und ein anderes Beispiel, Thema Mensch-Maschine-Entscheidungen. Wir werden immer Workarounds finden als Menschen, so wie wir schon immer Wege aus Gefängnissen gefunden haben oder aus autoritären Systemen. Mhm. Werden wir auch immer Wege finden, dieses IoT, Internet der Dinge, Internet of Things, zu manipulieren, indem wir uns nicht manipulieren lassen. Und da war ein Beispiel, nochmal wieder Gesundheitsbereich, gibt es auch Filme zu, nochmal Pflege. So die Vorstufe zum Pflegeroboter ist, alles, was du so hast, wird verkabelt. Deine Gabel, die im Salat stochern soll, statt in der Chipspackung, der Sohn schenkt seinem Papa das. Der Gehstock kriegt einen Sensor für die Schritte. Sein Bett kriegt einen Sensor, dass er auch möglichst 8 Stunden schläft und so weiter. Seine Tablettendose kriegt einen Sensor. Er soll alles machen. Und das ist so ein Kurzfilm, der da gezeigt wird. Und der wird immer schlauer, dieser Opa, der eigentlich so dement ist und der Sohnemann gesagt hat, hier, guck, dass du gesünder lebst, was der Hausarzt dir gesagt hat und diese Tools helfen dir dabei. Und der fängt dann halt an, relativ schnell, wird wieder fitter, wie die Maschinen austricksen kann. Gibt dem Nachbarjungen den Gehstock, dass der mal die Treppen hoch und runter geht, rührt ein bisschen mit der Gabel rum, um dann doch die Chipspackung zu futtern statt den Salat, legt ein paar Bücher aufs Bett, um dann wieder zur Couch zu gehen und weiter fernzuschauen und, ja. Das hat mir auch ein bisschen gezeigt, selbst wenn das aus Sicht Gesundheitsversorgung, Krankenkassen, total super wäre, alles connected, ich kann alles überprüfen, niemand bescheißt mich mehr bei den Gesundheitsfragen und so weiter und die Menschen werden hoffentlich gesünder, dass ich weniger zahlen muss. Mhm. Es wird immer noch eine kleine Zahl an Menschen geben, die sagen, wir sind schlauer, wir tricksen dich aus, liebe Maschine. Und das macht mir irgendwie auch Hoffnung, aber es wurde erst animiert dadurch, dass er diese Dinger da gekriegt hat. Mhm. Dass er wieder gemerkt hat, wie so ein intelligentes Kreuzworträtsel, wie trickse ich das jetzt aus? Ja. So, als ob das, was dann datenmäßig abgebildet ist, ist überhaupt nicht mein tatsächliches Nutzerverhalten.
Ja, voll interessant. Du hast mega viele Fragen, also alle meine Fragen beantwortet und ich habe ganz viel Neues gelernt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist ein total spannendes Thema. Können Maschinen überhaupt, kann KI-Ethik lernen und in welchen Anwendungsbereichen ist es schon auf dem Weg oder worüber wird nachgedacht und was sind eben die Gefahren, was sind die Vorteile, wie sollte man als Christ damit umgehen, verantwortungsvoll.
Du hörtest eine weitere Ausgabe von In Ottes Ohr, dem Podcast vom Tech-Theologen. Wie gehst du raus aus dieser Folge? Inspiriert? Ist das eine oder andere Erhellende für dich dabei gewesen? Welche spannenden Menschen sollte ich auf jeden Fall noch interviewen? Ob Lob oder Kritik, schreib uns als Kommentar auf inottesohr.de, per E-Mail an in@ottesohr.de oder folge mir auf den sogenannten sozialen Netzwerken. Ich bin Jan-Thomas Otte, Experte für digitale Ethik und Nachhaltigkeit. Und wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, hinterlass ein Like. Wenn du das hier öfter hören möchtest, einfach abonnieren. Bis zum nächsten Mal.